dieses Jahr vergangen. Ich weiß nicht, ist das hier? Oh, ja. Wie schnell ist es vergangen, dass wir hier zusammen waren am letzten Jahresende? Nun dürfen wir es wieder tun, auch zum Jahresende Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Sein Wort ist ja Licht und Leuchte für unseren Weg. Brauchen wir das heute? Licht und Leuchte? Glaube so sehr wie bisher noch nicht. Gottes Wort möge uns leiten, auch in diesen Tagen. Und wir freuen uns der Gemeinschaft. Und ich heiße Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen. Gott segne auch einen jeden Einzelnen unter uns durch sein heiliges Gotteswort. Es ist das 46. Mal, dass wir zum Jahresende in diesem Saal zusammenkommen. 46 Mal. Ich habe gedacht, erleben wir noch das Halbjahr, das 50. Gott weiß es. Aber wir freuen uns, dass Gottes Wort unter uns lebendig sein darf. Jona Kapitel 1, das ist das Thema für heute Nachmittag. Ein Prophet flieht vor Gott. Wir dürfen uns auch auf diese Botschaft innerlich ausrichten und das Wort zu uns sprechen lassen. Die Nacht ist ja weit vorgerückt und der Tag ist nahe, heißt es einmal. Die Stunde ist da, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, wie Jona auch aus dem Schlaf wachgerüttelt wurde. Ja, so danken wir unserem treuen Gott für die neue Gelegenheit, sein Wort hören zu können.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, nun darf ich Sie also wieder einmal begrüßen. Es ist ja nicht gerade ein sensationelles Thema, wonach einem die Ohren jücken, was ich Ihnen zu bieten habe. Aber ich halte es doch mit dem Wort aus 2. Timotheus 3, das ich uns zu Anfangs vorlesen möchte. 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst. Diese sind vermögend, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift oder die ganze Geschriebene ist von Gott eingehaucht, von Gottes Geist eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Bis hierhin. Und dann wollen wir miteinander in den drei Diensten, die ich habe, das Buch Jona besprechen. Ein Büchlein, das von Israel gelesen wird an dem höchsten Feiertage Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, dem Tag der Buße und der Umkehr, den die Juden Tschuwa nennen, das heißt Heimkehr, Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Eine wunderbare Interpretation von dem, was Buße ist. Und darum geht es ja auch in diesem Büchlein Jona, dass der Prophet, der da flieht vor dem lebendigen Gott und vor seinem Auftrag, heimkehrt und zurückkehrt, allerdings gezwungenermaßen durch die gewaltige Hand des lebendigen Gottes. Und so ist das Büchlein Jona in einer wunderbaren Weise der Festzeit Israels angemessen. Wir werden in diesem Büchlein die Fußspuren des Messias erkennen, die Ikvot HaMashiach, von denen Psalm 89, Vers 51 sagt, dass die Gottesfeinde diese Fußspuren des Messias höhnen, verhöhnen. Und die alten Rabbiner haben es so gedeutet, die Fußspuren des Messias, das sind die Zeichen des bald kommenden Messias. Und da brauchen Sie nur hineinzuschauen in die Tagespresse und ins Fernsehen, wo Begriffe wie Endzeit, Hamageddon, Weltuntergang permanent gebraucht werden oder von den Fundamentalisten allerlei böse Dinge gesagt werden, von den christlichen Fundamentalisten, oder dass man, wenn man zuvor etwas vom Weltuntergang orakelt hat, dann am nächsten Tag in der Bildzeitung schreibt, Hurra, wir leben noch, wie nach der Sonnenfinsternis. Es ist wirklich so, in unserer Zeit wird die Botschaft der Prophetie von dem bald nahenden Ende und der Wiederkunft Christi verhöhnt. Die Gottesfeinde höhnen die Fußspuren seines Messias. Psalm 89, Vers 51. Wir können ja, wenn es jetzt schneit und wenn wir durch den Wald gehen oder durchs Gelände gehen, allerlei Fußspuren entdecken. Und wenn wir Kundige sind, dann werden wir Rehspuren unterscheiden können von Fuchsspuren oder gar von Hirschspuren oder anderem Getier. Da muss man allerdings ein wenig Bescheid wissen. Und so muss man auch ein wenig Bescheid wissen im prophetischen Wort, um in diesem Büchlein Jona die Fußspuren des Messias zu erkennen. Aber auch Hinweise auf das Geschehen um Israel. Es ist eine wunderbare Identifikation, eine wunderbare Gleichschaltung zwischen dem leidenden Messias und dem leidenden Volke Israel, die hier in diesem Büchlein Jona geschaut wird. Es hat 48 Verse, das darf ich schon einmal sagen, festgesetzt schon lange von der jüdischen Synagoge. Das sind 4 × 12 Verse, 12 die Zahl Israels und 4 die Zahl der gesamten Welt. Norden, Süden, Westen, Osten. Es ist also die Weltmission Israels, die hier angesprochen wird, zu dem Israel berufen ist, im Reiche des Messias. Dieser Jona wird ja oft sehr schlecht gemacht in handelsüblichen Ansprachen und Auslegungen. Man spricht dann von einem gewissenlosen Evangelisten, der die ihm aufgetragene Botschaft verleugnet und so weiter und so fort. Jona heißt Taube und ich möchte schon einmal sagen, es ist eine Taube ohne Falsch. Auch wenn er vor dem lebendigen Gott aus einem bestimmten Grunde, den wir noch besprechen werden, flieht. Im Ungehorsam. Aber er ist dennoch ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Jona die Taube. Da denken wir doch an den Parakleten, den Tröster, den Heiligen Geist, der auch im Bilde der Taube geschaut wird, von der Urschöpfung an, wo er wie ein Vogel brütend schwebte über den Trümmern der Urerde und der Urhimmel, um neues Leben zu erzeugen, über Noah, der die Taube aussandte, damit sie ihm Meldung brächte über die verlaufenden Wasser der Zerstörung, bis dorthin, dass der Heilige Geist über Jesus kam, nach seiner Solidaritätstaufe im Jordan, und ihn erfüllte. Das Büchlein Jona ist das 19. Buch der hebräischen Heiligen Schriften. So wie auch sein Name im Alten Testament 19 Mal erscheint, in der Zahl der Wiedergeburt. Und Sie wissen ja vielleicht, dass die 66 Kapitel des Propheten Jesajas eine Miniatur sind von den 66 Büchern der Heiligen Schrift. Und so ist das 19. Buch, nämlich das Büchlein Jona, repräsentiert im 19. Kapitel des Propheten Jesajas, wo etwas davon steht, dass Assyrien im Reiche des Messias in das neue Leben geführt wird und zusammen mit dem erneuerten Israel und mit dem erneuerten Ägypten einen heiligen Dreibund bilden wird inmitten der Erde. Assyrien, mein Volk, sagt dort der lebendige Gott. Und es geht ja hier in diesem Büchlein wirklich um Assyrien und um seine Hauptstadt Ninive, der Jona die Gerichtspredigt Gottes zu verkündigen hatte. Ich lese einmal die ersten zwei Verse. Und das Wort Jahwes geschah zu Jona, dem Sohne Amitais, also: Mache dich auf, geh nach Ninive, der Großstadt, und predige wider sie. Es ist also eine Gerichtsbotschaft, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Hier erscheint der Name Jahwe das erste Mal. Für die, die sich auch mit den Zahlen beschäftigen, ist es nicht zu verwundern, dass er in diesem Büchlein 26 Mal erscheint. Denn das ist ja der Zahlwert des hochheiligen Namens Jahwe oder Jehova. Jona, die Taube, der Sohn Amitais. Amitais heißt der Treue, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Ein Name, der auf den lebendigen Gott hinweist. Ich würde gerne einen solchen Namen tragen, etwa eingedenk des Wortes, das einmal Moses ausgerufen hat: Der Fels, gerecht und gerade ist er. Er ist ein Gott der Treue und ohne Betrug. Alle seine Wege sind recht. Also Jona, die Taube, der Sohn des Treuen, des Wahrhaftigen, des Vertrauenswürdigen. Und er kommt aus Gad Hefer, der Weinkelter, bei Nazareth, wo Jesus geboren wurde, der Spross aus der Höhe, der dann wirklich die Weinkelter Gottes getreten hat. Schon diese ersten Verse sind uns wegweisend für das gesamte Buch. Und nun wollen wir einmal zu diesen beiden ersten Versen ein Zeugnis des Herrn Jesus aufschlagen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Geschehen um Jona den Weg Jesu Christi abbildet, aber auch den Weg des Volkes Israel. Die Auferstehung Jesu Christi und die Heimführung und Errettung Israels. Da werden Sie sagen, dazu gehört viel Fantasie. Und selbst wenn das Arthur Muhl gesagt hätte, würden Sie vielleicht sagen, na ja, ob das wirklich so ist. Aber jetzt hören wir einmal, was der Herr Jesus davon sagt. Und zwar in Matthäus 12, Vers 38 und folgende. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Rabbi, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Da fragen wir uns, haben sie nicht genügend Zeichen und Wunder von ihm gesehen? Sie meinen allerdings ein Zeichen vom Himmel, das heißt unmittelbar von Gott gewirkt, ohne Zutun des Messias, ohne dass es durch seine Hände geht. Das ist für sie dann unbezweifelbar. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Eine böse und ehebrecherische Generation begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihr gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Wenn hier Jesus von seinen Zeitgenossen als von einer bösen und ehebrecherischen Generation spricht, dann nicht deshalb, weil damals mehr Hurerei und Ehebruch in Israel war als heute in unserem deutschen Volk. Wir sind ja Sodom und Gomorra geworden, sondern er redet von religiösem Ehebruch, wo das Weib Jehovas zur Hure geworden ist. weil sie anderen Göttern dienen und anderen Mächten. Aber sie wird einstmals wieder zur Braut Jehovas werden und heimgeführt in einem neuen Ehebund. Dann Vers 40. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, des Meeresungeheuers, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Und mit dem Herzen der Erde meint er nicht etwa nur sein Felsengrab, sondern damit meint er den Scheol, das Totenreich, so wie es Paulus sagt in Epheser 4, der hinaufgefahren ist, ist derselbe, der auch herniedergefahren ist in die untersten Örter der Erde. Ich kriege das zwar wissenschaftlich, physikalisch nicht unter einen Hut, ich weiß nur, dass im Inneren der Erde nach der Annahme unserer Wissenschaftler ein glutflüssiger Kern aus flüssigem Metall ist oder verschiedenen Metallen, Erdmagma und geschmolzene Metalle. Mehr weiß ich nicht, aber ich glaube dem Wort Jesu. Ich glaube auch, dass er nicht nur 1,5 Tage in der Scheol im Totenreich war, sondern 3 Tage und 3 Nächte. Darüber werden wir noch kurz miteinander morgen sprechen. Halten wir das zunächst einmal fest. Männer von Ninive werden auferstehen im Gericht. Zusammen mit dieser Generation. Und werden sie verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Wir haben also damit zu rechnen, dass zu Beginn des Messiasreiches eine Auferstehung der Generation Jesu stattfindet, auch eine Auferstehung der Männer von Ninive, die damals Buße getan haben und die dann mit herangezogen werden, um die 12 Stämme Israels zu richten in der Wiedergeburt. Die eigentlichen Sprecher dieses Gerichtshofes aber sind die Apostel des Lammes, wie wir in Matthäus 19, 28 vernehmen. Das Ziel dieses Gerichtes ist nicht die Verdammnis, sondern Wiedergeburt. Eine eigenartige Stelle. Und siehe, mehr als Jonas ist hier. Eine Königin des Südens, das heißt, die Königin von Saba wird auftreten im Gericht zusammen mit dieser Generation und wird sie verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Ein großartiges Wort aus dem Munde unseres Herrn Jesus Christus, der sich hier ausdrücklich bekennt zu dem Geschehen um Jona, und dieses nicht als Märchen oder fromme Legende hinstellt. Und er muss es ja schließlich gewusst haben. Denn er ist es, der als der Geist in den Propheten diese Schriften gegeben hat. Er ist auch Yahweh, der im Auftrag des Vaters an Jona gehandelt hat. Und so wollen wir ihm glauben. Und nun Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um von dem Angesicht Jahwes hinweg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab, Joppe, und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, von dem Angesicht Jahwes hinweg. Wir werden uns ja noch zu fragen haben, weshalb er eigentlich flieht. Denn er hat ja eine Gerichtsbotschaft gegen Ninive auszurichten und das könnte ihm als dem Propheten Israels ja nur recht sein. Denn Assyrien
Und das Bollwerk Ninive, das ist der große kommende Feind Israels, von dem er als der Prophet weiß, dass Assyrien Schreckliches über Israel bringen werde. Und dass diese Großmacht die 10 Stämme des Nordreiches hinwegführen wird, bis an das Ende der Tage, bis der Messias sie wieder sammelt und heimholt nach Israel. Warum flieht er? War er ein Feigling? Ein Evangelist kann ja nicht gewesen sein, wenn er reines Gericht zu verkündigen hat. Allerdings wäre es gut, wenn in unseren Tagen die Evangelisationen auch mit Gericht verbunden wären. Denn der Heilige Geist will ja überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sonderlich in einer Zeit, wo man von Sünde überhaupt nichts mehr weiß und nur noch von Kavaliersdelikten spricht. Wir wollen einmal lesen, was in 2. Könige 14 dazu geschrieben steht. 2. Könige 14, 25 bis 27. Er, das heißt Jerobeam der Zweite, stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingange Hamats bis an das Meer der Ebene, nach dem Worte Jahwes, des Gottes Israels, dass er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der aus Gath-Hefer stammte. Denn Jahwe sah, dass das Elend Israels sehr bitter war und dass dahin war der Gebundene und dahin der Freie und dass kein Helfer da war für Israel. Und Jahwe hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen würde unter dem Himmel hinweg. Und darum rettete er sie. Das war also das, was Jona schaute als Prophet. Diese kommende Bedrohung, diesen kommenden Krieg durch die Assyrer, diese Überschwemmung mit den Truppen einer Großmacht und diese Zerstörung, die über Israel kommen würde. Er schaut das Verhängnis über Israel. Er schaut aber auch die Zerstörung Ninives, so wie sie in Nahum 3 geschildert wird. Da möchte ich Ihnen einmal die Frage stellen, warum findet er kein Ja zu dieser Gerichtsbotschaft? Warum begrüßt er sie nicht als echter Israelit, in dem kein Falsch ist? Er war ein Mann, der im Worte Gottes geschult war. Und wenn wir solche sind, die im Worte Gottes leben, dann können wir mit David sagen, oh, ich habe dein Wort gespeichert in meinem Herzen. Dann brauchen wir also nicht unbedingt einen Bibelcomputer, mit dem wir immer alles abrufen müssen. Das ist auch vielleicht ganz gut, aber da ist es wichtiger, dass wir diesen Großcomputer, den wir Gehirn nennen, einschalten und in diesem unseren gottgeschenkten Computer das Wort Gottes einspeichern, sodass wir es alle Zeit zur Verfügung haben und verknüpfen können. Das ist wunderbar. Ich darf das einmal als Zeugnis sagen. Man hat mir wieder einmal die Frage gestellt, was ich für ein Thema nehmen würde auf der nächsten Brüderkonferenz. Und das ist ja immer etwas notvoll, was man sich da aussuchen soll. Und als ich früh morgens nicht schlafen konnte, da war auf einmal das ganze Konzept da. Und ich brauchte es am anderen Tag nur noch niederzuschreiben. Aber das geht nicht immer so. Manchmal ist die Schlaflosigkeit auch von notvollen Gedanken angefüllt. Aber da durfte ich es einmal erleben. Jona hatte ein wortgeschultes Unterbewusstsein. Er wusste etwas von dem Wesen des lebendigen Gottes und von dem Wesen seines Sohnes Jahwe, so wie es geoffenbart ist in 2. Moses 34, Jahwe, Jahwe, groß an Barmherzigkeit, groß an Güte, groß an Langmut. Und deshalb heißt es dann in Jonas 4, Vers 2, es verdroß Jonas sehr und er wurde zornig, als Gott Ninive verschonte. Und er betete zu Jehova und sprach, ach Jehova oder Jahwe, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich dir zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh. Tarsis liegt in Spanien. Es war ein Handelsknotenpunkt der Phönizier und wahrscheinlich auch ein späterer Zufluchtsort der 10 Stämme des Nordreiches, die auch dorthin geflohen sind. Darum kam ich dir zuvor. Können wir das Gott zuvorkommen? Ja, das können wir. Aber er holt uns wieder ein, wie uns an dem Geschick Jonas gezeigt wird. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich des Übels gereuen lässt. Und da sagt er dann das Kapitel aus seinem jüdischen Katechismus auf. Es ist genau das Wort, das wir in 2. Mose 34 finden, bei der Selbstoffenbarung des Herrn, der vor Moses vorüberging. Und dann sagt Jona, und nun, Jahwe, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Das war es also, was er befürchtete und weshalb er vor Gott und vor der aufgetragenen Botschaft floh. Die große Gottesfrage, so wie die Frage lautet in Jesajas 49, Vers 24 bis 25, sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden? Sollten rechtmäßig Gefangene entrinnen? Die frommen Leute sagen, nein, nur ja nicht. Gott sagt, ja. Ja. Ausspruch Jahwes, auch die Gefangenen des Helden, das heißt Satans, werden ihm entrissen werden und die Beute des Gewaltigen wird gewiss entrinnen. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich Jahwe dein Retter bin und ich, der mächtige Jakobs, dein Löser. Und das ist nun wunderbar, dass es Termine Gottes gibt, wo seine Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Bedenken Sie einmal, was war das für eine Blamage für diesen Jonas, der ja dann später wirklich in Ninive das drohende Gericht Gottes angekündigt hat, das vor der Tür steht. Und da ließ sich der Herr des Übels gereuen und die ganze Stadt vom König angefangen, tut Buße. Ja, wie denn nun? Stimmt das Wort Gottes oder nicht? Das ist genauso wie später, als der Prophet Jesajas dem Hiskia ankündigen muss, dass er sterben würde, nach dem Worte Jahwes. Da dreht sich Hiskia zur Wand und weint bitterlich, weil er noch keinen Erben und Nachfolger hat. Und dann sagt der Herr zu Jesajas, auf der Stelle dreh dich um und geh noch einmal zu Hiskia und sage ihm, du wirst nicht sterben. Es werden dir noch 14 Jahre hinzugefügt. Die Barmherzigkeit Gottes triumphiert über das Gericht. Gottes Barmherzigkeit kann zeitweilig über jeden starren Heilsfahrplan siegen. Und deshalb gibt es Verzugszeiten nach dem Wort des Apostels Petrus in 2. Petrus 3, weil Gott nicht will, dass jemand verloren werde, sondern dass alle das Heil finden. Zieht er manchmal Termine
seines Heilsplanes hinaus. Es gibt einen offenbaren Ratschluss Gottes. Dahin gehörte die Gerichtsverkündigung an Ninive. Es gibt aber auch einen geheimen Vorsatz seines Herzens und seines Wohlgefallens. Und da lässt der Herr sich des Übels gereuen, wohlgemerkt seiner Gerichte, niemals aber seiner Berufungen, Verheißungen und Gnadengabe. Diese sind unbereubar. Das war also der Grund, warum Jona floh nach Tarsis. Dreimal heißt es hinab. Es ist eine Flucht hinab. Er ging nach Joppe hinab. Er findet dort ein Schiff, bezahlt sein Fährgeld und steigt in das Schiff hinab. Und dann steigt er in den unteren Schiffsbauch hinab, um sich dort schlafen zu legen. Ja, sogar er flieht von dem Angesicht Jahwes hinweg. Das ist ja wirklich merkwürdig. Von dem Angesicht Jahwes, so ähnlich wie es einmal heißt von Kain, dem Mörder, er ging von dem Angesicht Jahwes hinweg und wohnte im Lande Not, Flucht oder Ruhelosigkeit, östlich von Eden. Eden, der Brückenkopf Gottes im heiligen Lande, das war also das, was man damals in diesen Zeiten mit dem Angesicht des Herrn, mit dem Angesicht Jahwes bezeichnete. Vom Angesicht Jahwes hinwegfliehen heißt also aus dem Lande Gottes hinwegfliehen. In der alten Zeit war dieses Land das Territorium Jahwes, das Eigentum des Herrn, der Brückenkopf Gottes in seinem Christus. Und die anderen Völker unterstanden anderen Göttern und Mächten Satans, und auch das Meer galt in dieser Zeit als Territorium der Götter. Und deshalb dachte Jona, er könnte von dem Angesicht Gottes hinwegfliehen. Aber da wissen wir ja, was im Worte Gottes geschrieben steht, im Psalm 139, Vers 7 bis 12. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist dort. Schlüge ich mein Bett im Totenreich auf, siehe, du bist dort. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so wie Jona. Auch dort würde deine Hand mich leiten, deine Rechte mich erfassen. Flügel der Morgenröte, wissen Sie, was das ist? Das ist die Geschwindigkeit des Lichtes. Etwa 300.000 Kilometer in der Sekunde. Diese Geschwindigkeit hat das Licht. Das sind die Flügel der Morgenröte. Und wenn es jemals den Menschen gelänge, was aus physikalischen Gründen unmöglich ist, eine Rakete zu ersinnen, die mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, auch dann könnten sie vor dem Angesicht Gottes nicht entfliehen. Das hat Jonas noch nicht gewusst, der vor dem Angesicht Gottes fliehen wollte. Und spräche ich nur Finsternis, Finsternis der Sünde, der Schande, des bösen Gewissens, möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn Gott wandelt die Nacht in Licht. Gott findet auch uns in allen Verstecken unserer Flucht. Wir können fliehen, wohin wir wollen, er findet uns. Seine Hand umgibt uns, sie liegt auf uns. Wir können laufen, laufen, laufen mit aller unserer Schuld, mit unserem bösen Gewissen, mit all unserer Sünde. Wir können diesem Gott nicht entgehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dem Gericht Gottes zu entgehen.
indem wir zu ihm umkehren. Und das ist Buße. Das ist Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Gott findet auch uns. Nun möchte ich lesen Vers 4 bis 7. Da warf Jahwe einen heftigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm. Ein großer Geistwind, heißt es eigentlich, auf dem Meere, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und die Seeleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott, zu seinem Elohim, den er sicherlich im Seesack mit sich mitführte, irgendein Götze. Und sie warfen die Geräte, welche im Schiff waren, ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in einen tiefen Schlaf gesunken. Und der Obersteuermann trat zu ihm hin und sprach zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Stehe auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott unserer gedenken, dass wir nicht umkommen, der Gott der Götter. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Jahwe bestellte einen Sturmwind. Es sind 6 Dinge, die Gott selbst hier in diesem Büchlein anordnet oder bestellt. Den Sturm. Er bestellt den Fisch oder das Meeresungeheuer. Wir wissen ja bis heute nicht, was das war. Ein Pottwal oder ein Leviathan, ich weiß es nicht. Ein Meeresungeheuer. Er bestellt das Ausspeien des Fisches, das dem Fischer also übel wird und er den großen Brocken wieder an das Land, an Eres Israel ausspeit. Dann bestellt er den Wunderbaum, den Kikajon, der Jona Schatten gibt. Er bestellt sogar den Wurm, der dann den Wunderbaum vertrocknen lässt. Und schließlich als 6. den schwülen Ostwind, der alles verdorren lässt. Ein lieber Bruder hat mir in diesen Tagen einen schönen Kalender bestellt. Aber wie das heute in Deutschland so ist, da sitzen Leute am Computer, die sich nicht mehr auskennen. Und so kamen 3 Sendungen, teilweise haustürgroß, mit irgendwelchen Kalendern. Manchmal waren es 4 Stück, aber es waren immer die falschen. Und wir hatten dann die angenehme Aufgabe, diese wieder zurückzusenden. Natürlich unfrei. Und beim 4. Mal hat es dann endlich geklappt. So ist das mit unseren Bestellungen. Aber Sie dürfen gewiss sein, was Gott bestellt, das trifft ein. Wenn er dem Sturm sagt, dass er das Meer aufwühlen soll, damit dieses Schiff, das nach Tarsis fährt, gefährdet wird, dann wird das geschehen. Und wenn er dem Sturm gebietet, dass er schweigen soll, dann wird das auch geschehen. Und wenn er das Meeresungeheuer, den Riesenfisch, heranholt, dann wird auch der ihm gehorsam sein, so wie es im Anfang des nächsten Kapitels heißt, dass Jahwe mit dem Fisch geredet hat. So heißt es wörtlich im Hebräischen. Was er bestellt, geschieht. Es ist der Gott, der anders ist als die Götter. Der Gott, der handelt, der eingreift in die Weltgeschichte, um seine Heilsgeschichte zu gestalten. Und nun singt Jonas im Bauche des Fisches nicht nur in einen Schlaf, sondern in einen Tiefschlaf. Tardema. Das hebräische Wort wird nur einige Male in der Heiligen Schrift gebraucht. Es ist so etwas Ähnliches wie eine Vollnarkose. Einmal von Adam, den der Herr in tiefen Schlaf versenkt hat, als er dann aus seiner Seite, nicht aus seiner Rippe, aus seiner Seite das genetische Material herausholte, um die Eva zu formen. Dann Abraham
beim Bundesschluss, als der Herr in einer Feuerflamme durch die Opfergasse ging, er legte zuvor Abraham in einen tiefen Schlaf. Dann Saul, als er an der Wagenburg lag und als David hineinging mit seinen Getreuen und seinen Speer mitnahm. Und schließlich noch einmal, als Jesus im schwankenden Boot auf dem See Genezareth mitten in Sturm und haushohen Wellen wunderbar schlief auf der harten Ruderbank. Und vielleicht hatte er noch nicht einmal ein Kissen dabei. Da beneide ich unseren Herrn. Er hat geschlafen mit einem guten Gewissen, mit der absoluten Freiheit und Entspannung des gehorsamen Sohnes Gottes. Was war das für ein Schlaf, sodass die Jünger ihn wachrütteln mussten und sagen mussten, kümmert es dich gar nicht, Herr, wache auf, kümmert es dich gar nicht, dass wir verderben. Es ist schon erstaunlich, dass dieser Jona so tief schlafen kann, obwohl er auf der Flucht ist. Wissen Sie, man kann ein gutes Gewissen haben, wenn man sündigt. Das ist aber dann ein verhärtetes Gewissen und kann im geistlichen Tiefschlaf liegen. Und deshalb heißt es in Epheser 5, 14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Und wie es weiter heißt, er, die Sonne der Auferstehung, gezeugt vor dem Morgenstern, lebenspendend mit eigenen Strahlen. Ja, das ist ein Wort für die Schläfer, die auf der Flucht ihres Lebens in einem tiefen Schlafe liegen. Und nun wollen wir noch einmal über den eigentlichen Grund reden, der Jonas dazu brachte, dass er vor dem lebendigen Gott und vor der ihm aufgetragenen Botschaft geflohen ist und dabei alle Konsequenzen dieser Flucht einkalkuliert hat und auf sich nahm. Allerdings im Ungehorsam. Bitte seien Sie nicht erstaunt, wenn ich Ihnen sage, es war ein Selbstopfer für Israel. Ich möchte aber zuvor einmal die Verse 7 bis 16 doch lesen. Und die Seeleute sprachen einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, tue uns doch kund, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Geschäft und woher kommst du? Welches ist dein Land und von welchem Volke bist du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht Jahwes hinwegfloh. Denn er hatte es ihnen kundgetan. Und sie sprachen zu ihm, was sollen wir dir tun, damit das Meer sich gegen uns beruhige? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Es stürmte fort und fort. Und er sprach zu ihnen, nehmet mich und werfet mich ins Meer. Das ist das Selbstopfer für Israel. Er möchte es nicht erleben, dass die Botschaft des Gerichtes, die er auszurichten hat gegenüber dem Feinde Israels, dem kommenden Feind, der kommenden Großmacht, dass diese Botschaft zur Erneuerung, zur Umkehr Ninives führt.
Werfet mich ins Meer, so wird das Meer sich gegen euch beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen. Jahwe und sprachen, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und lege nicht unschuldiges Blut auf uns. Denn du, Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Oder da stand das Meer still von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten sich vor Jahwe mit großer Furcht und sie schlachteten Schlachtopfer und taten Gelübde dem Herrn, Gelübde für Jahwe. Selbstopfer für Israel. Das hat auch einmal der Apostel Paulus tun wollen. Und zwar am Anfang jener großartigen Passage Römer 9 bis 11, wo es um die theologische Lösung, um die heilsgeschichtliche Lösung des Rätsels Israels geht. Um den Weg Gottes durch Gerichte hindurch zur Vollendung der Welt, sonderlich zur Rettung ganz Israels. Da hat er offensichtlich am Anfang noch nichts von der endgültigen Lösung durch die Barmherzigkeit Gottes gewusst und wollte sich ebenfalls in einem Selbstopfer für Israel darbringen. Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht. Außerdem gibt mir mein Gewissen Zeugnis im Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Wieso? Warum? Weil es ihm schlecht geht? Weil er Depressionen hat? Weil er Versuchungen und Anfechtungen zu erleiden hat? Paulus war kein Heilsegoist. Jetzt hören wir, worum es ihm ging. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Bannfluch von Christus hinweggeschleudert zu werden. Da werden Sie sagen, das ist aber ein frommer Wunsch. Zugunsten meiner Brüder, meine Stammesverwandten nach dem Fleische, welche Israeliten sind, damit einige von ihnen gerettet werden. Sehen Sie, das ist die Pforte, die einzige Pforte zum Verständnis der dramatischen Heilsgeschichte. Auch zur Lösung um die ganze Tragik des Weges Israels. Und wer durch diese Pforte nicht wenigstens ansatzweise in seiner Gesinnung hindurchgeht, der wird nichts begreifen von dem, was Gott an seinem Volke Israel tut und mit seinem Volke Israel vorhat. Und dann geht Paulus hindurch durch diese Pforte. Er, der sich angeboten hat, wie Jonas, hinweggeschleudert zu werden von Christus. Werfet mich ins Meer, um Israels willen, damit das Meer der Völkerwelt in seinem Toben aufhört und zur Ruhe kommt, dessen Wellen hochgepeitscht werden durch dämonischen Geist. Und da wird er hingeführt, Schritt für Schritt, in diesen beiden Kapiteln bis zu Römer 11, Vers 26, wo er auf einmal erkennt, dass am Ende dieses gegenwärtigen Äons und in der kommenden Heilszeit des Messiasreiches ganz Israel errettet wird, durch den Christus selbst. Christus will ihm sagen, dein Opfer, Paulus, ist nicht nötig. Möchte hierzu lesen, Epheser 5, 1 bis 2, von dem Selbstopfer Jesu Christi,
das uns ja auch in diesem Angebot Jonas aufleuchtet, wo es heißt, wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Um dieses Opfers willen wird einmal ganz Israel gerettet werden. Und nun wollen wir auch in diesen Versen, die ich gelesen habe, ein wenig die Fußspuren Christi erkennen, als solche, die geschult sind im prophetischen Wort. Ich möchte einige Dinge herausgreifen. Vers 8. Die Seeleute, die Navigatoren, stellen Jona die Frage, woher kommst du? Das war ja auch die große Frage im Leben Jesu. Woher bist du? Ich lese hierzu einige Stellen. Johannes 3, 12 bis 13. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der Weltvollender, der im Himmel ist, der im Himmel sein Dasein hat. Woher kommst du? Oder als der Herr Jesus vor dem Landpfleger Pilatus stand, das wunderbare Wort aus Johannes 18, 35 bis 37. Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also du bist ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Woher kommst du? Das ist das älteste Bruchstück einer Abschrift des Johannesevangeliums, das man jemals aufgefunden hat. Papyrus 52 im ägyptischen Wüstensand. Ein kleines Stückchen Pergament mit diesem Wort. Es stammt aus dem Jahre 120 und ist also kaum 30 Jahre älter als die Abfassung des Johannesevangeliums. Und dann noch Johannes 19, Vers 9. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, dass die Juden sprachen, Jesus habe sich selbst zu Gottes Sohn gemacht, fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher kommst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Und dann wäscht sich Pilatus die Hände in Unschuld. Ich habe nichts zu schaffen mit dem Blute dieses Gerechten, so wie die Seeleute hier, die sich auch ihrer Schuld entledigen und die es dem Herrn sagen, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen, um der Seele dieses Mannes willen und lege nicht unschuldiges Blut auf ihn. Ich bin ein Hebräer, ein Jenseitiger. Jesus wird im Neuen Testament der genannt, der von jenseits aller Himmel kommt. Der Epuranios, der Überhimmlische, der aus dem unzugänglichen Lichte des Vaters kommt. Wahrlich, der Hebräer, der Jenseitige. Und dann noch auch etwas zu diesem dreimaligen hinab, hinab. Ich darf es noch einmal wiederholen. Er ging nach Joppe hinab. Er gab sein Fährgeld und stieg in das Schiff hinab. Und dann steigt er in den unteren Schiffsraum hinab. Und er flieht von dem Angesicht Jahwes hinweg. War nicht die ganze Heilsgeschichte der Erniedrigung Jesu Christi, wie sie uns etwa in Philipper 2 in wunderbarer Weise beschrieben wird, ein immer neues hinab, hinab, hinab. Er verließ die Gleichgestalt mit Gott, die absolute Allmacht, die absolute Allwissenheit, die Unsterblichkeit, die Unversuchbarkeit, die Allgegenwart, und erniedrigte sich selbst, wurde den Knechten gleich, den Engelmächten, als er Israel durch die Wüste führte. Und dann stieg er noch einmal herab, als er Mensch geworden ist, in Gleichgestalt des Fleisches der und Blutes der Brüder. Und dann stieg er noch einmal herab, als er gehorsam wurde bis zum Tod. Und als er hineinging um 3 Tage und 3 Nächte im Tode, im Scheol, im Totenreich zu weilen, unter der Gewalt des Todes. Und als er gelitten hat, fern vom Angesicht des Herrn. Es war zwar keine Flucht vor Gott, denn er hat ja gesagt, Vater, ich komme, um deinen wohlgefälligen Willen zu tun. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Hebräer 10, dieses als letztes Wort des Christus vor seiner Erniedrigung. Aber in seinem Tode hat er gelitten fern vom Angesicht des Herrn, so wie es einmal die tun werden, die gerichtet werden, nach 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Der Sturm kam um seinetwillen, noch eine Spur von dem Messias. Wir haben es ja gelesen, dass Jonas den Seeleuten sagt, nehmet mich und werfet mich ins Meer, so wird das Meer sich gegen euch beruhigen, denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Das aufgewühlte Meer der Völkerwelt, das aufgewühlte Meer einer dramatischen Heilsgeschichte, voller Rätsel, aufgewühlt von Stürmen, von dämonischem Geist. Und wir dürfen in diesem Meer ja nicht nur das Totenreich erkennen, in das Jesus hinabgesunken ist, sondern auch die Völkerwelt, in die dann Israel hineingetrieben worden ist in seinem Exil. Wir werden darüber noch zu sprechen haben. Von diesem aufgewühlten Meer heißt es im Psalm 2, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten dieser Weltzeit fassen, nach ausführlicher Diskussion, einen Ratsbeschluss gegen Jahwe und gegen seinen Messias. Mit folgendem Ergebnis: Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns abwerfen ihre Seile. Die See wütete immer stürmischer. Um meinetwillen ist dieses alles gekommen. All diese Dramatik der Heilsgeschichte, der Weltgeschichte, aber auch die Dramatik des Leidens, der Passion Jesu Christi, ist hier vorgeschattet in dem Ringen um Jonas. Die Seeleute, die Navigatoren, das sind auch die Männer der Passion. Kaiphas, Herodes, Hannas, Pilatus, die Mitglieder des Hohen Rates, alle, die mit diesen Dingen beschäftigt sind. Pilatus, der wirklich lange gerungen hat, ehe er schließlich Jesus preisgegeben hat zur Kreuzigung und der dann schließlich seine Hände in Unschuld wusch. Das darf ich Ihnen einmal sagen, wenn Jesus nicht ans Kreuz gewollt hätte,
wenn er nicht geschwiegen hätte vor dem Hohen Synedrium, wenn er seinen Mund aufgetan hätte und sich verteidigt hätte mit dem Worte Gottes, im Geiste Gottes, man hätte ihn nicht zum Tode verurteilt. Aber er schwieg, er erduldete alles. Es ist um meinetwillen gekommen, ich werde bezahlen. All die Katastrophen der Heilsgeschichte, die ganze Dramatik, das ganze Elend, die ganze Not, den Abfall Satans und eines großen Teils der Engelwelt, die Sünde in der Menschenwelt, all das, was es an Todesgrauen in der Weltgeschichte jemals gegeben hat und geben wird, ich werde bezahlen, es ist um meinetwillen gekommen. Werfet mich ins Meer. Das haben nun auch die Apostel gewusst. Ich möchte noch einmal Apostelgeschichte 2, 22 bis 24 dazu lesen, zu dieser Preisgabe und Auslieferung des Sohnes, nicht durch die Navigatoren der Passionsgeschichte, sondern durch den Vater selbst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn preisgab, auslieferte, dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. Apostelgeschichte 2, ab Vers 22. Männer Israels, höret diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott euch gegenüber legitimiert, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen. Diesen, ausgeliefert nach dem ausdrücklichen Willensratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen angenagelt und ermordet. Ich möchte fast sagen, durch die Hand der Schiffsleute, die Jonas im hohen Bogen ins Meer warfen. Und das Meer hat sich beruhigt und es wurde Frieden. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn auch unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten worden ist. Letztlich nicht Judas hat Jesus ausgeliefert in die Hände seiner Feinde, in die Vollmacht der Finsternis, sondern der Vater selbst. Dieser Sturm ist um meinetwillen gekommen. Werfet mich ins Meer. Der Christus geht in den Tod, ja, ins Totenreich. Aber dieses Ringen der Seeleute um Jonas bildet auch etwas ab von dem Ringen um Israel nach der Kreuzigung Jesu, zu Pfingsten bis zu jenen Jahren, wo Israel mehr und mehr in die Verstockung hineingeht und dem kommenden Gericht des Jahres 70 entgegengeht. Denn noch einmal war diesem Volk etwas Großartiges angeboten worden. Im Bilde des Jonas, Erquickungszeiten vom Angesicht des Herrn, eine Neuordnung aller Dinge und eine Wiederherstellung alles dessen, von denen die Propheten jemals geredet haben, wenn sie nur umkehren würden, wenn sie nicht fliehen würden vor Gott und vor seinem Geiste. Dieses große Angebot, das Petrus und das die Apostel ihnen gegeben haben, in den Tagen nach Pfingsten. Und dann wäre Israel wirklich unmittelbar in das neue Leben hineingegangen. Dann hätte es auch gar keine Gemeinde der Erstlinge gegeben, sondern dann wäre durch den Völkermissionar Israel alle Völker auf der Erde missioniert worden. Große Weltmission, wo dann wirklich Völker zu Jüngern gemacht werden. Aber das hat Israel abgewiesen. So wie Jona es abgewiesen hat, Ninive die Botschaft Gottes zu bringen. Denn Jona ist ja ein Bild für Israel.
Ein Bild für Israel, das einmal der kommende Missionar aller Völker werden soll, im Reiche des Messias. Ich möchte für heute schließen. Sie werden ins Meer geworfen. Das gilt nun auch für Israel. Und dazu lese ich ein Wort aus Sacharja 10. Sacharja 10, Vers 11. Vers 9 heißt es: Ich will sie unter die Völker sehen, und in den fernen Ländern werden sie meiner gedenken. Und er wird durch das Meer der Angst ziehen und die Wellen im Meere schlagen, und alle Tiefen des Stromes werden versiegen. Das gilt auch dem Volke Israel. Ja, es gibt im Meer der Völkerwelt nur einen Bergungsort. Wenn alles wankt und weicht und fällt, bleibt Christus und sein Wort. So hat unser Bruder Adolf Heller gedichtet.
Gegessen?
Ja, alle, denke ich.
Also Sie aus Israel. Ja, wahr, das ist Joppe, das ist Jaffo. Das ist da der Ort, wo der Jona ein Schiff suchte und fand. Heute Tel Aviv, Jaffo. Das ist genau der Ort. Fiel mir mal auf, da war Petrus, auch in Jaffo, und schlief. Petrus, jetzt auch verschiedentlich genannt, Sohn Jonas. Petrus, Sohn Jona. Das fiel mir auf. Und der Petrus schlief auch da, mit der Jona. Und bekommt ein Gesicht Gottes. Und Gott macht ihm deutlich, was ich gereinigt habe, das mache du nicht unrein. Oh, das sei fern von mir, sagt der Herr. Ich soll schlachten und essen. Unmöglich. Ja, und genau das ist die Botschaft. Genau dieselbe Botschaft, die Jona hatte. Und das, was Bruder Jugel eben sagte, Israel ist der kommende Missionar der Völker. Und hier sehen wir genau denselben Schattenwurf auch bei Petrus. Dieser Auftrag Israels, vor der sich Jona scheute, die Feinde Israels mit Gottes Wort zu versorgen. Und hier bei Petrus genau dasselbe. Gehe hin, da ist Cornelius, der hat gebetet. Und er verkündigte ihnen das Wort Gottes und der Geist Gottes kam über sie. Ja, das sind wunderbare Geschichten. Und darum, Gott will nicht nur, dass von Jaffo Apfelsinen an die Nationen geschickt werden. Auch eine schöne Sache. Gott will mehr. Er will, dass sein Wort hinausgeschickt wird zu allen Nationen. Und darüber dürfen wir uns freuen. Ja, wunderbares Gotteswort, geläutertes Gotteswort. Möchte doch noch ein Bruder mit uns beten.